So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mit einer Mitteilung beginnen. Sie sehen es ja schon angekündigt, den Vortrag von Professor Perler aus Berlin, der am Samstag Gast ist in unserem Forschungskolloquium. Und er wird da sprechen über Gegenstand von Emotionen. Und das ist in der Tat ein bisschen eine problematische Sache, weil was sind eigentlich Gegenstände von Emotionen? Wenn man jetzt sagen würde, ja, sinnliche Empfindungen, also das, was man mit den Sinnen wahrnimmt, dann ist das ein bisschen problematisch, weil ein und denselben Gegenstand kann ja manchmal Anlass zur Freude und manchmal zu also Tränen sein. Wenn man dann jetzt sagt, nein, also Gegenstand der Emotionen sind dann doch eigentlich intellektuelle Urteile, dann hat man ja auch ein Problem, weil manchmal Gefühle oder Emotionen gegen Urteile eingehen. Also die Sache ist nicht ganz einleuchtend und Professor Perler wird dann anhand von Stellen aus der Summa Theologiae des Thomas von Aquin auf dieses Problem eingehen, weil Thomas eine Art von Zwischenlösung sucht. Er wird also herausstellen, dass Gegenstand von Emotionen sich in ein Mittelfeld bewegen zwischen Sinnliches und Intellektuelles. Das ist also Samstag, 21:45 Uhr, Raum 1224. Also alle, die gerne dabei sein wollen, sind herzlich eingeladen. So, jetzt gehen wir mal zur Sache. Wir sind bei Punkt 3 anbelangt, was man so noch überschreiben könnte, kritische Evaluation. Wir sind ja in der letzten Sitzung, haben wir damit angefangen. Ich habe da Punkte 3, 1 und 3, 2 zusammengenommen. Also der erste Punkt, kurz angesprochen, anhand eines längeren Zitates von Heidegger, das wir ganz am Ende der Sitzung gelesen hatten. Also 1, dass nur Philosophen etwas zur Philosophie sagen können, weil man muss in der Philosophie sein. Und zweitens, dass nur historische Aussagen eigentlich gar nicht zum Dossier gehören, wenn man zur Philosophie etwas aussagen will. Ich jedoch will jetzt als Historiker die Sache mal angehen, weil schließlich Heidegger ja historische Claims macht. Er sagte, die Philosophie in einer ganz bestimmten Ausprägung fängt an bei den Griechen. Ich betrachte das als die Achillesferse seiner Argumentation. Was man also nicht historisch dazu sagen kann, das haben wir ja schon bei Heidegger gesehen. Ich werde jetzt also zeigen, also versuchen aufzudecken, was man aus der historisch-philologischen Perspektive darüber sagen kann. Erst doch mal die Position von Heidegger auf den Punkt bringen. Auffallend ist ja, dass er hervorhebt, dass das Sein für die Philosophie das besondere Thema ist. Die Philosophie wird so eigentlich gesehen als eine Art von Metaphysik oder Ontologie. Und so auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, das stimmt. Und ein wichtiges Argument für wäre, wir hatten ja in einer der ersten Sitzungen mal so eine Liste mit Definitionen uns angeschaut. Zwar fiel es auf, dass keine Definition auftauchte, dass die Philosophie sich mit dem Sein beschäftigte, aber eine Art von ähnliche Definition findet man dennoch bei anderen Autoren, wenn die ihre Auflistung machen. Und ich habe mal eine ausgesucht, den habe ich aus dieses Büchlein Was ist Philosophie geholt. Eine Definition von einem für das Mittelalter berühmten Autor, Johannes Damascenus, der sagte, Philosophie ist Erkennen der Seienden, insofern er Seiendes ist, oder Erkennen der Natur der Seienden. Also Damascenus lebte so im 8. Jahrhundert, Kirchenlehrer des orthodoxen Christentums, der schrieb ja auf Griechisch. Diese Definition geht auf Aristoteles zurück, wie wir sehen werden. Wichtig ist jedoch festzustellen, dass hier gar nicht von Sein, sondern von Seiendes gesprochen wird. Es geht über das Seiende als Seiende, nicht über das Sein der Seiende. Und das wird ein roter Faden sein, den ich in meine Kritik, vor allem wenn wir später auf die aristotelische Position eingehen werde, also weiter ausführe. Und wenn dann so gesagt wird, oder über die Natur der Seiende, ich habe gesagt, diese Definition geht auf Aristoteles zurück, dann meint man also die Usia. Die Usia ist bei Aristoteles aber nicht das Sein. So möchte Heidegger das gerne sehen, aber das stimmt nicht, das werden wir später sehen. Spricht man aber über das Sein der Seienden, wie Heidegger es tun will, dann sieht die Sache eigentlich ganz anders aus, weil das erst anfängt, nicht bei den Griechen, sondern bei den Arabern. Und später in der lateinischen Aristoteles-Rezeption. Aber das werden wir auch später sehen. Damit haben wir schon ein erstes Problem, wenn man also sagt, die Philosophie sei das Entsprechen zum Sein der Seienden, oder wie hieß es auch schon wieder, zumindest wenn man das Sein als besonderer Gegenstand der philosophischen Reflexion sieht. Weiter möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass, ob zwar diese erste Definition also ein bisschen in diese Richtung geht, sie anders, also anders formuliert ist, Sein, das ist nicht Sein, aber zweitens sehen wir, dass hier auch andere Definitionen wieder auftauchen, die wir aber in einer der ersten Sitzungen gesehen haben, nämlich Philosophie ist eigentlich das Erkennen der menschlichen und göttlichen Dinge oder Philosophie ist das Nachdenken über den Tod. Also, wenn man eine so dezidierte Auffassung hat, wie Heidegger das in seinem Was ist das, die Philosophie, da muss man natürlich gegen solche traditionelle Definitionen auch Stellung nehmen und die nicht abtun, indem man sagt, also die reinen Definitionen gehören nicht zum Dossier, ja, gehören nicht zum Gegenstand. Damit haben wir also ein zweites Problem. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass diese Definition, die über das Sein spricht, nicht auftaucht bei den Listen, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Es geht hier also um eine ganz spezielle Tradition. Und die geht, wie gesagt, auf Aristoteles zurück. Aber bei Aristoteles, und damit wird es immer wieder komplexer, findet man ja auch noch ganz andere Bestimmungen von, was Philosophie sei. Das heißt, Heidegger macht eine ganz bestimmte Auswahl. Er referiert zwar nach Aristoteles als Modell, wie wir ja noch sehen werden, aber tut das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ich fasse das nochmal zusammen. Er spricht über Sein, wo Aristoteles eigentlich über Seiendes spricht. Zweitens, Heidegger fügt mehrere Bestimmungen, was nach Aristoteles Metaphysik sei, zusammen, die bei Aristoteles mehr oder weniger nebeneinander stehen. Nämlich, die Metaphysik sei die Wissenschaft, auf den wir nach der Suche sind, oder die Wissenschaft vom Seienden als Seienden. Und drittens, Heidegger reduziert die Philosophie bei Aristoteles auf die erste Philosophie, nämlich die Metaphysik. Und schließlich, das haben wir ja schon früher gesehen, er sieht Aristoteles nicht als der Größte. Also was Aristoteles sucht, wenn Aristoteles zum Beispiel von einer Wissenschaft spricht, nach der wir auf der Suche sind, dann sucht Aristoteles also nach Heidegger das, was Parmenides und Heraklit bereits gefunden haben. Sie haben das Sein, worüber gesprochen wird, bereits entsprochen. Und ich muss sagen, als Historiker, das wundert einem erneut, weil Aristoteles lässt die Philosophie gar nicht bei Heraklit oder Parmenides anfangen, aber bei Thales. Und Aristoteles sieht Heraklit und Parmenides auch gar nicht als Seinsphilosophen, sondern als Naturphilosophen. Die haben nämlich sich mit der Natur beschäftigt. Die haben ja Werke geschrieben, Periphysios, über die Natur. Und die beschäftigen sich mit der Frage der Bewegung. Und Parmenides hat da eine ziemlich ausgesprochene Position, weil der sagt, es gäbe keine Bewegung. Das heißt, Aristoteles selbst sieht die Sache ganz anders. Er macht zwar Behauptungen über die Geschichte der Philosophie, aber es ist ganz interessant zu sehen, wo er eigentlich sagen würde, dass es erst richtig losgeht. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen das weiß. Also Aristoteles macht in seinen Werken ab und zu Aussagen über die Geschichte der Philosophie. Er hat ja auch öfters, also am Anfang von De Anima, Anfang von der Metaphysik, gibt er so Doxographien, wo er so Philosophiegeschichten schreibt. Und wisst ihr, wo er eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Umschlag in der Philosophiegeschichte sieht? Und dann wird auch deutlich, was er eigentlich so unter Philosophie versteht. Haben Sie eine Ahnung? Das ist bei Sokrates. Aber was ist der Grund, weshalb das bei Sokrates anfängt? Aristoteles sagt, bei Aristoteles als erstes in der Geschichte nach Definitionen gesucht. Und damit fängt Wissenschaft an. Er sagt, wenn du Wissenschaft treibst und argumentierst, musst du erstmal die Dinge genau definiert haben. Und das tat Sokrates mit seiner sokratischen Methode. Also nichts von Liebe zur Weisheit oder so, oder sokratisches Gespräch, sondern Wissenschaft. Er ist der Erste, der die wissenschaftliche Methode entdeckt hat, die Aristoteles dann in seine erste und zweite Analytiken versucht weiter auszubauen. Weil diese Definitionen sind immer die Mittelthermen in den Syllogismen. Übrigens hat die Tradition, wenn man so mal schaut, was im Laufe der Geschichte immer über Philosophie und ihren Anfang gesagt wird, die Tradition lässt die Philosophie auch gar nicht bei Parmenides und Heraklit anfangen. Wenn man das tut, leuchtet das für uns vielleicht ein bisschen ein, weil es ist eine Geschichtsauffassung, wie die in den Schulbüchern gekommen ist, weil damit lässt sich also die Studenten und Schüler sehr leicht zur Philosophie bringen, weil Parmenides und Heraklit ja zwei Auffassungen haben, die relativ einfach sind und diametral entgegengesetzt sind. Da sagt man immer, Parmenides geht aus vom Sein, unbeweglich, und Heraklit geht dagegen davon aus, dass alles bewegt. Also Parmenides kein Bewegung, Heraklit Bewegung. Aber wie er gesagt, das ist, und Heidegger hebt öfters hervor, er will ja so philosophieren, wie es die Tradition gemacht hat. Also das hat die Tradition nicht gemacht. Jetzt fragt man sich natürlich, wo kommt das her? Und die Antwort ist relativ einfach. Die Fokussierung auf Anfang der Philosophie, also unhistorisch, sondern eher ein ideeller Anfang, das fängt an im deutschen Idealismus bei Systemdenker wie Hegel. Die würde sagen, was ist Philosophie? Philosophie ist eine absolute, umfassende Wissenschaft. Aha, was ist absolut und umfassend? Das Sein. Aha, wo fängt Philosophie an? Wo man über das Sein spricht. Also die Naturphilosophen, da hat die Philosophie noch nicht ihren eigenen Gegenstand gefunden. Das fängt also erst an, wo das Sein zum Objekt gemacht wird. Und dann liest man bei Parmenides und Heraklit genau das heraus. Das ist fragwürdig, weil Hegel liest ja Aussagen wie bei Parmenides, ich habe das ja in der Vorlesung öfters angesprochen, diese berühmte Weg der Wahrheit, ja, Pfad der Überzeugung, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist, da geht es gar nicht über Sein, sondern über das Sein eines Dinges. Das ist etwas ganz anderes. Aber nach Hegel fängt doch die Philosophie an, weil da erstmals die Notwendigkeit des Seins formuliert wurde. Für Hegel, wir werden uns die Stelle gleich anschauen, wird also die Philosophie bei Parmenides erstmals in ihre Reinheit, also tritt sie erstmal auf, findet sie ihren eigenen Gegenstand. Er würde dann sagen, das ist noch unbestimmt, weil Parmenides spricht nur über Sein. Und das wird in der späteren Philosophie dann ausgearbeitet. Sie sehen ja genau das Motiv, das man bei Heidegger finden kann. Obwohl es da noch mit einer etwas warmen Soße übergossen wird. Aber wir schauen uns mal die Stelle bei Hegel an. Das steht in der Geschichte der Philosophie. Aber ähnliche Auffassungen können Sie auch in seine anderen Werke finden. Und Sie müssen jetzt mal schauen, wie unhistorisch systematische Claims gemacht werden über die Geschichte der Philosophie. Hier, mit Parmenides hat das eigentliche Philosophieren angefangen. Große Frage natürlich, was ist jetzt eigentliches Philosophieren? Die Erhebung in das Reich des Ideellen ist hierin zu sehen. Aha, hier wissen Sie schon, was Hegel eigentlich Philosophieren nennt. Die Erhebung in das Reich des Ideellen. Ein Mensch, nämlich Parmenides, macht sich frei von allen Vorstellungen und Meinungen, spricht ihnen alle Wahrheit ab und sagt, nur die Notwendigkeit Das Sein ist das Wahre. Also was er hier so zusammenfasst, ist dieser erste Weg der Überzeugung, Vaterüberzeugung, wo Parmenides also von behauptet, dass es ist und das nicht ist, dass es nicht ist. Dieser Anfang ist freilich noch trübe und unbestimmt. Es ist nicht weiter zu erklären, was darin liegt. Sie wissen, Parmenides ist ziemlich enigmatisch. Aber gerade dies Erklären ist die Ausbildung der Philosophie selbst, die hier noch nicht vorhanden ist. Ja, das ist, was wir bei Heidegger gesehen haben. Die Großen, die quasi noch vor der Philosophie stehen, wo die Philosophie also ausgearbeitet wird. Aber wir haben ja gesehen, bei Heidegger fängt es ja nicht so direkt mit Parmenides an. Also in unserem Text spricht er ja über Heraklit. Und das findet man auch bei Hegel, weil Hegel geht nämlich noch einen Schritt weiter. Er würde sagen, bei Heraklit kommt der Anfang der Philosophie noch einen Schritt weiter, weil, wenn ich das sage, dann sage ich das immer, was diese Autoren über Parmenides sagen. Weil, sagt Hegel, bei Parmenides steht das Sein eigentlich still, ist ja keine Bewegung. Bei Heraklit dagegen, mit seinem Hervorheben der Bewegung und dass alles aus seinem Gegenteil entsteht, wird das Sein erstmals als dynamisch verstanden. Und hier wird, so interpretiert Hegel das, dann auch deutlich, wie das Sein verstanden werden muss. Also, dass du das dialektisch verstehen musst. Hier hat man, das geht dann vielleicht ein bisschen zu weit, aber für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen in den Debatten, die so im frühen deutschen Idealismus geführt wurde, da wurde Parmenides eigentlich auf der Seite des Verstandes, also wo mit nicht zusammenhängende Kategorien gedacht wurde. Parmenides ist aber nicht der erste Denker, der auf dem Niveau der Vernunft steht, der also weiß, wie man Gegensätzliches miteinander verbinden muss. Und nach Hegel fängt dort eigentlich erstmal die Philosophie an. Dort hat das Denken seinen eigenen Gegenstand gefunden. Nochmals, das ist alles nicht historisch. Hier, das Sein ist das eine. Ich muss erst nochmal, Sie müssen einen Satz höher lesen. Es ist der notwendige Fortschritt und es ist der, den Heraklit gemacht hat. Also Heraklit hat einen notwendigen Schritt gesetzt, der also nach Parmenides notwendig war. Das Sein ist das eine, das erste Punkt, das ist Parmenides. Das zweite ist das Werden und das ist, was bei Heraklit reinkommt. Zu dieser Bestimmung ist er, also Heraklit, fortgegangen. Das ist das erste Konkrete, das Absolute, als in ihm die Einheit entgegengesetzt wird. Der wird sagen, ja, wenn du nur Sein hast, dann passiert nichts. Also du musst eigentlich das Sein als Zusammenschluss von einem Gegengesetzten sehen und das hat Heraklit erstmal gemacht. Bei ihm ist also zuerst die philosophische Idee in ihrer spekulativen Form anzutreffen. Also hier wird auch reflektiert darüber, wie das Sein verstanden werden muss. Das Raisonnement des Parmenides und Zenon ist abstrakter Verstand. Heraklit würde auch so überall als tiefdenkender Philosoph gehalten, also als der Tiefdenkerer, ja auch verschrien. Hier sehen wir Land. Also bei Heraklit fängt es eigentlich erst an. Es ist kein Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen habe, sagte Hegel von Heraklit. Also ich will zuerst mal bemerken, dass Heraklit nirgends über das Sein spricht. Also Heraklit spricht über ewige Bewegung, woraus alles entsteht und wieder vergeht. Und er konkretisiert das, indem er über Feuer spricht oder über Krieg. Also der Krieg als Vater von allem. Und das wird durch Hegel und Heidegger dann mit dem Sein oder mit dem Eine identifiziert. Als ob neben dem Feuer es ein reelles Sein oder eine reelle Einheit gibt hinter dieser Bewegung. Lassen wir jetzt uns mal anschauen, was jetzt, ich habe ein bisschen so den Rahmen geschildert, also weshalb Heidegger so fokussiert ist auf die großen Parmenides und Heraklit. Das ist also ein Erbe des deutschen Idealismus. Und jetzt werde ich mal schauen, was Heidegger konkret über Heraklit sagt, und das werde ich dann mit den Quellen vergleichen. Und nachher machen wir das selber bei Aristoteles. Das ist eine ziemlich komplexe Operation, das verstehen Sie. Ja? Also seien Sie gut dabei, und wenn Sie etwas nicht verstehen, dann heben Sie die Hand. Ja? Also wenn Sie sich ein bisschen in den Präsokraten, also bei Heraklit auch auskennen, dann wissen Sie, dass Heidegger sich in unserem Text auf einen ganz bestimmten Satz von Heraklit stützt. Weil die Begriffe, die Heidegger so verwendet und mit denen er spielt, die stehen alle in einem Satz. Und der Satz findet man in der Diels-Kranz-Ausgabe, Kapitel 22, das ist das große Heraklit-Kapitel, B50. Also B, das sind die Fragmente, und das 50. Fragment. Also ich hatte vorher B1 an der Wand geschrieben. Ich habe das nachher rausgeschmissen, damit es nicht zu viel wird, weil das spielt irgendwie auch eine Rolle. Aber das B50-Fragment ist viel schlagkräftiger. Und ich finde, dass man damit auch besser deutlich machen kann, wo das Problem bei Heideggers Ansatz liegt. Und in diesem Fragment werden folgende Begriffe verwendet. Und jetzt fängt natürlich das große Problem an. Ich gebe Ihnen jetzt die Begriffe, aber Heidegger liest die auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Das stimmt nicht immer. Und Sie müssen also jetzt gut das eine vom anderen trennen. Ne? Aber wenn etwas unklar ist, müssen Sie mir fragen. Ich habe versucht, es so deutlich wie möglich zu machen. Also in diesem Fragment spielen drei Begriffe eine Rolle. Zuerst Sophon, das ist Einsicht, das ist Einsicht oder der Einfall. Pass auf, Heidegger spricht von Tosophon, das oder die Einsicht. In diesem Fragment steht Sophon, das werden wir später noch sehen. Dann, also neben Tosophon, ist ein weiterer Begriff Logos, das heißt der Logos. Das kann man als Prinzip oder auch als Darstellung sehen. Und ein dritter Begriff, also eigentlich ein Verb, homologein, also entsprechen, also das Gleiche sagen, also nachsprechen. Das ist, was wir immer bei Heidegger finden mit diesem Entsprechen. Das hat er aus diesem Zitat von Heraklit. Also drei Begriffe, to sophon, hologos und homologein. Wie gesagt, er deutet das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Er fängt an mit dem Begriff to sophon oder der Einsicht oder die Einsicht, die Einsicht. Er sagt, das ist, was der Philosoph sucht. Das ist, was der Philosoph liebt. Der Philosoph ist ja, er hat ja gesagt, wir müssen das Griechisch tun, Philosophos. Ja? Also der Philosoph, der liebt was, und was liebt er? To sophon. Jetzt geht es nach Heidegger nicht bloß, dass der Philosoph Einsicht liebt, aber der liebt eine ganz bestimmte Einsicht. Es geht da um einen ganz bestimmten Inhalt. Und das ist das, was man wieder bei Heraklit finden kann, in diesem Fragment, das Hen Panta, das Eins Alles. Wobei er das so sieht, als ob das Eins der Logos ist. Also, was sucht der Philosoph? Das Eins ist alles. Und was ist das Eins? Der Logos. Und wegen seiner Liebe für diese Einsicht spricht der Philosoph diesem Logos gemäß. Dieses Homologein. Also er entspricht dem Logos. Er spricht gleich dem Logos. Also der Logos bindet so nicht nur alles, Hen Panta, sondern auch der Philosoph mit dem Einen. Ja? Insofern ist das eine reelle Entsprechung. Und Heidegger setzt noch weitere Schritte. Und da wird es ziemlich abenteuerlich. Also er deutet dieses eine im Allen, aber entschuldige, bei Parmenides steht nur bei Heraklit, hen panta, als das eine im Allen, das eine in allen Seienden, das steht aber bei Heraklit nicht, er sagt, das eine ist das Sein, das Sein ist alles, alles ist im Sein, das Sein versammelt also alles, alle Seiende, das Sein ist ein Logos. Also er sagte, nach Heraklit versammelt der Logos alle Seiende. Ich habe jetzt nichts anderes gemacht, als mal kurz auf den Punkt gebracht, was man in dem Text selbst findet. Und wir sind dann auf Seite 13 und ich habe die wichtige Stelle mal ausgesucht. Ein Anerphilosophos, also Aner Mann, Philosophos, der philosophiert, ein Anerphilosophos ist derjenige, hos phileito sophon, der das Sophon liebt. Philein, Liebe, bedeutet hier im Sinne Heraklit, homologein, das heißt so sprechen, wie der Logos spricht, das heißt dem Logos entsprechen. Dieses Entsprechen steht im Einklang mit dem Sophon. Ja? Ja, man versteht, was er sagen will. Oder? Also das ist ein Spiel mit dem Wort Philosoph. Und Philosoph, also der Philosoph, der liebt was. Was? Soph. Was ist das jetzt? Jetzt gehen wir weiter. Der Anerphilosophos liebt das Sophon. Das steht noch alles auf derselben Seite. Was dieses Wort, also Sophon, für Heraklit sagt, ist schwer zu übersetzen. Meine Antwort ist, nein, das ist ganz leicht zu übersetzen, wie wir das noch sehen werden. Aber er macht nämlich einen Fehler, weil er das nicht als eine Adverbialbestimmung sieht, sondern als ein Substantiv. Aber das steht da gar nicht. Aber das werden wir später noch sehen. Was dieses Wort für Heraklit sagt, ist schwer zu bestimmen. Aber wir können es nach Heraklits eigene Auslegung erläutern. Demnach sagt to sophon, das steht da nicht, hen panta, eines alles, oder eines ist alles. Alles meint hier panta, ta, onta, alle Seienden. Aber das steht da auch wieder nicht. Das Ganze, das All der Seienden, hen, das eine meint, das eine, einzige, alles Einigende. Einig aber ist alles Seiende im Sein. Das Sophon sagt, alles Seienden ist im Sein. Schärfer gesagt, das Sein ist das Seiende. Hierbei spricht, ist transitiv und besagt so viel wie versammelt. Das Sein versammelt das Seiende darin, dass es Seiendes ist. Das Sein ist die Versammlung Logos. Ja? Jetzt schlucken wir mal und dann schauen wir. Wie es jetzt bei Heraklit steht. Aber bevor wir das tun, ist es wichtig, dass Sie wissen, was der Status von dem ist, was wir über Heraklit wissen. Weil von Heraklit sind ja keine Schriften überliefert, sondern nur Fragmente. Und diese sind in dieser Diels-Kranz-Edition gesammelt. Und zweitens müssen Sie bedenken, dass einige dieser Fragmente aus der spätantiken Zeit stammen, also mehr als 600 Jahre nachdem Heraklit diese verfasst hat. Das heißt, man hat keine authentische Quelle. Und diese, das sind manchmal ganz kleine Satzfragmente. Die Forschung hat versucht, dieses Werk Periphysios zu rekonstruieren auf der Grundlage dieser Aussage. Ein späterer Autor sagt, wie Heraklit in seinem Werk gesagt hat, und dann kommt irgendwie ein Satz, und die Forschung hat all diese Sätze also gesucht und also in einen Zusammenhang versucht zu bringen. Und deshalb ist die Deutung von Heraklit natürlich hundeschwer. Und es ist deshalb auch unheimlich viel da rein interpretiert worden. Und das kommt auch, weil ein Teil dieser Fragmente aus der späteren Zeit stammen. Und bestimmte Philosophen etwas über die Philosophie von Heraklit sagten. Und genau wie Heidegger eine ganz bestimmte Interpretation von Aristoteles hat und sagt, Aristoteles sagt und dann einen gewissen Satz gibt, so müssen wir natürlich bei diesen Fragmenten, die von Heraklit überliefert sind, unheimlich vorsichtig sein. Und das spielt vor allem bei dem Begriff Logos eine große Rolle, weil Sie wissen ja, das habe ich öfters gesagt, der Begriff Logos im Griechischen hat dieselben Probleme wie Ratio im Lateinischen. Das kann ja sein Grund, Begründung, Begriff, aber auch Darstellung, also Sermo. Was ich jetzt tue, wäre ein Ratio, weil ich gebe ja ein Argument. Ja? Und jetzt müssen Sie wissen, dass die stoische Tradition, also eine Richtung, die also in der Zeit von Aristoteles und so aufkommt, dass die stoische Tradition vom Logos spricht, als ein Prinzip, das alles steuert. Und dass der Mensch über seine Einsicht, dem kann der Mensch über seine Einsicht bewusst werden. Und das ist eigentlich, was die Stoa als das menschliche Ziel sieht. Und das, in viele dieser Fragmente, wir werden später einige uns anschauen, ist das quasi in die Philosophie von Heraklit gelegt. Okay, ich sage das nur so mal, dass Sie das also sehr vorsichtig hantieren müssen. Und wenn Sie Fragmente von Heraklit haben, Sie das nicht at face value nehmen können. Sie müssen hier philologisch-historisch erstmal purgieren. Nun, aber ich will das jetzt hier nicht tun. Wir stützen uns jetzt auf diesen einen Satz. Dann sehen wir schon direkt, was eigentlich da spielte. Okay, was ist nun die Philosophie Heraklits? Also in der Tat, er spricht von einer unveränderlichen Ordnung, nämlich dass alles ineinander übergeht. Ich habe es ja gesagt, der Krieg ist Vater von allem. Und diese Ordnung, also dieser Umschlag ist unveränderlich, weil sie immer und überall gilt. Und das Prinzip dieser Ordnung ist das Feuer. Deshalb, dass Heraklit auch zu den Naturphilosophen gerechnet wird. Also von Aristoteles zum Beispiel. Und dieses Feuer wird auch eine Seele zugesprochen. Weil Sie wissen, nach der antiken Vorstellung ist die Seele ja Prinzip von Bewegung. Also alles, was selbstständig bewegt, hat eine Seele. Und so hat dieses Feuer auch eine Seele. Nun, die menschliche Seele nach Heraklit hat auch etwas Feuerartiges. Eins. Zwei. Eine wichtige Linie bei Parmenides ist seine Kritik an den Großen. Also Parmenides sagt, wenn du also Einsicht gewinnen willst, musst du nicht auf die Großen hören, weil die schwätzen nur. Du musst also bei dir selbst zu Rate gehen. Der Mensch kann also, indem er selbst denkt, Einsicht in die Struktur der Wirklichkeit gewinnen. Nämlich das, was Heraklit gesehen hat, dass alles durch diesen Gesetz der Gegensätze bestimmt wird. Und Heraklit hat, so sagt er selbst, an mehreren Stellen diese Einsicht in seine Werke über die Natur niedergelegt. Und da fügt dann hinzu, wenn die Menschen seine Darlegung folgen, ja, dann wissen sie auch, wie es mit der Welt steht. Also er sagt, ich habe mal geforscht, ich habe da etwas gesehen, das habe ich in mein Werk geschrieben, ich habe da ein Sermon gemacht. Und wenn Sie also wissen wollen, wie es mit der Wirklichkeit steht, dann sollen Sie das lesen. Relativ einfach, was eigentlich jeder macht, der Aussage über die Wirklichkeit macht und meint, dass er recht hat. Sagt, das sollen Sie lesen, wenn Sie wissen wollen, was der Fall ist. Also ich habe ja schon gesagt, Heraklit hasste die Personenkult der Großen und er setzte auf die allgemeine Akzeptanz von dem, was er in seinem Exposé niedergelegt hat. Er fragt den Leser dann auch vor allem nicht auf ihm zu schauen, sondern auf den Inhalt diesen. Und jetzt lassen wir uns das berühmte Fragment DK 22b 50 mal anschauen. Und ich fange hier an mit einer Übersetzung. Eine Übersetzung, wie sie in diesem Buch, die Vorsokratiker, also diese Reklamausgabe, übersetzt, also ein großer Anteil dieser Dils-Kranz-Fragmente, nicht nur von Heraklit, sondern auch von den anderen Präsokraten, von meinem Landsmann Jaap Mansfeld übersetzt worden sind. Das ist eine ganz handsame Ausgabe, weil man da sowohl die Übersetzung wie auch das griechische Original hat. Und jetzt schauen wir uns mal diese Übersetzung an. Wenn man nicht auf mich, sondern auf die Auslegung hört, ist es weise, beizupflichten, dass alles eins ist. Ja? Also, wenn man nicht auf mich, sondern auf die Auslegung hört, und wir werden uns nachher den griechischen Text anschauen, aber wisst ihr was, von welchem Wort wäre Auslegung jetzt die Übersetzung? Jetzt relativ leicht. Wir können das ja rückübersetzen. Also als ich in der Schule war, musste man immer auch rückübersetzen, um zu schauen, ob man die Übersetzung gut gemacht hat. Das können wir jetzt mal tun. Also Auslegung, wie würde ein Grieche das, welches Wort würde er wählen können? Logos. Also wenn man nicht auf mich, sondern auf meine Darstellung hört, ist es weise, beizupflichten. Und was, wie wäre jetzt beizupflichten? Was wäre das griechische Wort? Ja? In der Tat, das Homologein. Soll man beizupflichten? Und das Beipflichten ist weise. Das war auch, was ich vorhin sagte, diese Adverbialbestimmung. Also weise ist nicht, dass alles eins ist, sondern weise ist, das beizupflichten. Und da steht nicht to sophon, sondern sophon estin homologein. Wir schauen das mal an. Im Griechischen, also nicht auf mich, uk emu, alla tu logu accusantas, also die zuhören, nicht auf mich, sondern auf den Logos, also das, was ich zu sagen habe. Und Sie sehen hier, dass, mach mal kurz zurück, damit es nicht verwirrt wird. Wir haben hier also genau die drei Begriffe, die wir bei Heidegger gesehen haben, Logos, Homologein und so von. Aber sie werden also in dieser Übersetzung auf eine mehr auf der Hand liegende Art und Weise übersetzt. Logos bezieht sich also auf die Darlegung, das, was also erzählt wird, tu logu accusantas, also diejenigen, die diese Ausführung hören, da steht hier gegenüber die Person von Heraklit, auf dem man, also nicht auf die Person, sondern man soll auf die Auslegung hören. Und zwei, was müssen diese Zuhörer tun? Sie müssen diesen Logos, diese Darlegung annehmen, auch so sprechen. Das wäre das Homologein. Und das zu tun ist klug. Sophon estin homologein. Also sophon ist hier, wie ja gesagt, eine Bestimmung bei homologein. Es wird ja also nicht von to sophon gesprochen. Und was sagt die Darstellung von Heraklit? Hen panta. Eins, alles. Und das steht hier nur so in dem Fragment, aber wenn wir das mit den anderen Fragmenten verbinden, wissen wir, dass er meint, dass also die Wirklichkeit durch dieses eine Gesetz bestimmt wird. Ja? Ist es deutlich? Soweit. Muss ich nochmal hier drauf weiter eingehen? Also Sie müssen, wenn Sie das zu Hause nochmal lesen, zusammennehmen. Also uk emu alla tu logu accusantas, Und dann homologein so von Estin. Also das Entsprechen ist klug. Was muss man entsprechen? Hen panta enaya. Okay, jetzt der Unterschied mit Heidegger. Er hat ja gesagt, dass dieses Sophon schwer zu übersetzen war. Aber das Sophon bezieht sich nicht auf dieses Hen Panther, aber auf das Beipflichten, das alles eins ist. Also es ist ein guter Einfall, folgender Satz beizupflichten, das alles eins ist. Das Sophon geht also nicht über die Dinge, sondern über unser Sprechen über die Dinge. Ja? Und dasselbe sind wir bei der Logos. Dieser Logos ist nicht in die Dingwelt, sondern beschreibt diese Dingwelt. Es ist das Exposé von Heraklit, das du hören kannst und das du nacherzählen kannst. Homologein. Ja? Also ich bin dann, wenn ich das von Heidegger lese, ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Ich denke, dass man viel einfacher aus dem Schneider kommt. Aber ich will meinen Job gut tun. Ich will auch versuchen zu erklären, woher diese realistische Auffassung, also wo man sagt, dass es gibt einen wohlbestimmten weise Einblick, die der Philosoph sucht, und wo diese realistische Interpretation von Logos herkommt, dem man dann entsprechen kann mit seinem eigenen Denken. Nun, ich habe ja schon vorher angekündigt, das sind die stoische Interpretationen. Und ein deutliches Beispiel von einer solchen stoischen Zuschreibung an Heraklit findet man, eine ganz einfache, bei Marc Aurel. Also dann sind wir so im zweiten Jahrhundert nach Christus. Und das ist folgendes Fragment. Ich habe das jetzt hier nicht dazu geschrieben, aber das ist Dielskranz 22b, 72. Und er spricht hier von einem Logos, der alles steuert. Und der Mensch muss diese reelle Logos entsprechen. Aber das tut er nicht, das tun nur die Philosophen. Also das ist hier das Zitat Nummer 4. Das heißt, mit dem sie am meisten ununterbrochen verkehren, also sie, das sind die Menschen, dem Logos, der das All verwaltet, weil dieser Logos, da ist man, was man auch tut, man ist immer damit konfrontiert, der ist immer bei dir, von dem sondern sie sich ab. Also die Menschen, die nicht zuhören, die dem nicht entsprechen, sozusagen. Und was ihnen jeden Tag begegnet, kommt ihnen fremd vor. Ja, hier haben Sie also ein Beispiel von so einer, wo Logos quasi nicht über die Darlegung geht, sondern wo Logos eine ganz andere Bedeutung hat. Nun, ein schönes Beispiel, weil ich habe nochmals, ich habe Ihnen gesagt, die Fragmente von Heraklit, das ist wirklich wie kann man das sagen? Also ich weiß, dass man das in Deutschland nicht hat, aber in den Niederlanden isst man sehr gerne aufs Brot solche kleine Schokoladekörnchen. Und eigentlich ist so was man von Heraklit überliefert, das sind eigentlich nur diese Schokoladekörnchen. Das heißt, man kann die so auf sein Brot immer hin und her schmeißen. Und als Kind, es gab dann Kinder, die schmissen die dann so ganz am Ende, die aßen erstmal das Brot, bis sie dann ganz am Ende den leckeren Happen hatten. Es gab aber auch, die schmissen die anders auf das Brot, damit die erstmal den leckeren Happen hatten. Und also so ist es ein bisschen mit Parmenides und Heraklit ebenso. Mit diesen Präsokrater kann man ziemlich viel tun. Also jeder, für jeden Gustus findet man da was. Und, aber ich meine, das eins, zwei, man kann natürlich nicht gegen den Text gehen. Und das ist, was ich gerade versuche deutlich zu machen. Und wenn man dann zweitens diese Fragmente versucht zu erklären, muss man das Umfeld sehr gut kennen, dass man weiß, was quasi dazugehört und was nicht. Also wenn Heidegger sagte, man muss also dekonstruieren, dann muss man das auch in der Tat tun, aber dann muss man es gut tun. Nun, ein schönes Beispiel von dieser stoischen Philosophie, wie Heidegger die quasi in Heraklit liest, sehen wir in der sogenannten Zeus-Hymnus von Kleanthes. Also ein ganz bekannter. Als ich mein Kurs des Geschichte der Philosophie Macht und das gegenüber stoische Philosophie. Dann fing das immer mit dieser Zeus-Hymnus an. Und ich werde einige Fragmente jetzt an die Wand werfen. Also Fazit ist eigentlich, Zeus steuert das All nach ein großes Gesetz. Und die Menschen müssen das mit ihrer Sprache entsprechen. Und Kleanthes fragt Zeus dann auch den Menschen zu helfen, diese Einsicht zu kriegen. Und das ist hier ein wirkliches Entsprechen, weil wenn Zeus zusteht, also erlaubt, dass der Mensch diese Gesetzmäßigkeit anerkannt und besingt, dann wird Zeus auch besungen. Das heißt, ehrt Zeus den Menschen, indem er die Tür öffnet, dann ehren diese Zeus. Das heißt, Gott und Mensch sind so durch das allgemeine Gesetz miteinander verbunden, dass der Mensch entsprechen kann. Und hier findet der Mensch dann sein letztendliches Ziel. Also ehrlich gesagt, das ist genau, was Sie bei Heidegger finden, wenn er diesen einen Satz von Heraklit liest. Schauen wir uns das mal an. Ich habe das wieder aus einem Reklamheftchen geholt. Sie sehen, ich bin ein Liebhaber von diesen Ausgaben, ne? Weil die kann man so leicht in der Tasche haben, ne? Immer dabei. Und das ist so in der Reihe Philosophie, Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung. Da was ich eigentlich eine sehr schöne Reihe finde, weil da hat man die übersetzten Fragmente mit Einleitungen. Und ich habe hier jetzt das Fragment genommen mit dieser Zeus-Hymnus oder Kleanthes-Hymnus, wie das auch genannt wird. Ich nehme den ersten und den letzten Abteil. Höchster, allmächtiger Gott, den viele Namen benennen, Zeus, du Herr der Natur, der das All du nach dem Gesetz lenkst, sei mir gegrüßt. Dein Preis geziemt den sterblichen Menschen. Sind wir doch alle entsprossen von dir und mit Sprache begabet, sind wir allein von allem, was lebt und webt hier auf Erde. Das heißt, wir sind die Einzigen, die dir preisen können, indem wir genau das zum Ausdruck bringen, was du eigentlich tust. Preisen will ich darum, von deiner Macht will ich singen. Und das geht dann so, dann singt er also eine Weile und dann schließt das wie folgt. Drum, du allgütiger Zeus, inmitten des dunklen Gewölkes, Herr des flammenden Blitzes, hier haben sie das Feuer, sei gnädig uns Menschenkinder, nimm auch das Dunkel der Torheit, o Vater von unserer Seele. Also dasselbe Motiv, was Sie bei Heraklit sehen. Es gibt einige, die verstehen und es gibt andere, die verstehen es nicht. Einsicht gibt uns und rechtlichen Sinn dein königlich Erbe. Also das königliche Erbe ist diese Einsicht. Erst du uns so, dann können wir auch dir Ehre geben. Stimmen das Loblied an, wie es ziemet sterblichen Menschen. Denn kein höheres Amt ward Göttern und Mensch verliehen, als das Gesetz zu preisen, das beide im Rechte verbindet. Ja? Also, Sie sehen, was Heidegger tut, kommt nicht von ungefähr. Aber es lässt sich nicht an diese Texte festmachen, die er zitiert. Also, da muss man sich in ziemliche Kurven drehen. Es gibt noch was. Und ich denke, oh, warte, ich habe erst noch mal kurz notiert, worin dieser Hymnus sich von Heraklit unterscheidet. Also in dem Fragment, was wir gerade gesehen haben, was quasi Ausgangspunkt für Heidegger war. Eins, Logos ist also in diesem Fragment Aussage, Behauptung. Entsprechen ist entsprechend dieser Darstellung. Das Einsicht ist das, was Philosophen lieben und suchen, ist nicht das eine in dem vielen, aber das, was man also, dass man beipflichten solle. Und diese Dinge, die findet man hier in diesem Zeus-Hymnus zurück, aber in einer viel, viel ausgeprägteren und viel realistischeren Weise. Okay. Ich hatte gesagt, ich wollte noch was zu dem Sein sagen, aber das tue ich, wenn ich jetzt auf Aristoteles eingehe. Weil in seinem Text, er stützt sich auf zwei Autoren, Heraklit und Aristoteles. Und jetzt gehe ich also auf das zweite von Aristoteles ein. Also die Passage, die er dann zitiert, ist aus der Metaphysik, Buch 7, erstes Kapitel. Also, dass die Philosophie, und jetzt kommt ein Zitat, unterwegs ist zum Sein der Seienden, sieht Heidegger bei Aristoteles erstmal als solche ausgedrückt. Also sagt, Heraklit war ja schon da, der entsprach dem Sein, dem Logos. Aber dass die Philosophie quasi unterwegs ist zu dem, was der dass die Philosophie unterwegs ist zu dem, was Heraklit gefunden hat, das ist erstmal von Aristoteles formuliert. Und das werden wir jetzt testen, ob das so ist. Und ich habe ja schon gesagt, Heidegger reduziert die Philosophie von Aristoteles her zur Metaphysik. Und das ist ziemlich hart, wenn man das tut. Ich sage immer so, spaßeshalber, wenn Sie sich mal die Curricula anschauen der mittelalterlichen Universitäten, wo also das Corpus Aristotelicum, also die Schriften von Aristoteles, an der philosophischen Fakultät gelesen wurde, dann stellen Sie fest, dass an einigen Universitäten, wie hier die Freiburger, die Metaphysik nicht gelesen wurde. Die gehörte nicht zum normalen Programm. Ja? Also man las andere Werke von Aristoteles. Und wenn Sie mal in der Bibliothek gehen, da gibt es eine ganze Menge. Also sagen wir mal so, und dann ist die Metaphysik so. Also man ist in ziemlichen Erklärungszwang, wenn man die Philosophie von Aristoteles zur Metaphysik reduziert. Zweitens, die Metaphysik von Aristoteles, das ist ein Wort. Ein Wort, das quasi ein Etikett ist auf 14 zum Teil grundverschiedene Bücher, die nicht von Aristoteles, also mit einem Etikett versehen wurden und die teilweise auch nicht authentisches Material befassen und teilweise auch Wiederholungen, die also nicht auf einmal geschrieben worden sind. Es sind ganz verschiedene Projekte. Das können Sie gut sehen, wenn Sie mal das fünfte Buch, also Buch Delta nehmen, was eine Art von Enzyklopädie ist, oder das Buch Lambda, das zwölfte Buch, was auch, wie die Forschung festgestellt hat, am Anfang eine separate Überlieferung hatte. Also dieses komplexe Werk, wie wir das kennen, die Metaphysik von Aristoteles, ist ja erst später zusammengefügt. Und in diesem Werk finden wir, wenn es dann über Metaphysik geht, weil über diesen Titel, da gibt es ja auch noch sehr viel Diskussion, was der Titel eigentlich heißt, aber ich werde das nicht nochmal aufkochen, da finden wir drei Definitionen, alle drei Beschreibungen von eine neue Art von Wissenschaft, die Aristoteles sucht. Und jetzt müssen Sie wissen, der Aristoteles, das war ein, ich sage es immer so, ein Begriffsarchivar. Und der machte das übrigens nicht alleine, er hatte ja ein ganzes Team von Wissenschaftlern, die, sei es im Bereich der Zoologie, also alles versuchte zu klassifizieren, sei es im Bereich der Sprache, sei es im Bereich der Logik, sei es im Bereich der Physik und sei es so auch in einem Bereich, ja, was für Bereich, wie müssen wir das nennen? Und da suchte er ein Etikett. Ich mache mal eine kleine Fußnote. Ein sehr schönes Beispiel, wenn Sie mal das erste Buch der Politik von Aristoteles nehmen, dann sehen Sie, da geht es über Politikwissenschaft. Und er stellt fest, ja, da gibt es eine ganze Menge Unterabteilungen wie Haushaltskunde, mit Geld umgehen, Handel treiben und so weiter. Und er sucht immer für diese bestimmte Fähigkeiten, die ja ein gewisses Wissen voraussetzen, für dieses Wissen immer einen Namen. Und da sagt er, ja, für einige dieser haben wir einen Namen, aber für andere haben wir das noch nicht. Wie können wir das jetzt nennen? Okay, so ist es auch bei der Metaphysik. Er beschäftigt sich so mit Natur, Ursache von Natur, zoologische Phänomene, sprechen über die Wirklichkeit und so weiter und stellt fest, dass also bestimmte Fragen, also dass er nicht weiß, wo die eigentlich gehören. Und er spricht dann an einigen Stellen in der Metaphysik von die Wissenschaft, nach der wir auf der Suche sind. Also er sagt, ja, es gibt also noch eine Wissenschaft, ich weiß nicht genau, wie ich die nennen muss und ich weiß auch eigentlich nicht genau, welchen Gegenstand das hat. Ja? Also deshalb sehen Sie oft, die Wissenschaft, nach der wir auf der Suche sind, Heidegger also greift das auf und sagt, ja, das ist diese Suche. Ne? Aber das ist eine ganz andere Suche, als er meinte. Weil es nämlich eine Suche, wie etikettierst du jetzt eine bestimmte Wissenschaft? Zweitens, an anderen Stellen, ich habe Ihnen ja gesagt, das ist kein geschlossenes Werk und deshalb können Sie die Bestimmungen auch nicht so alle zusammenkneten zu einem, wie sagt man das, was kriegt man in der Pommesbude, so Hackfleisch-Dinge. Das geht nicht, weil das, irgendwie kriegt man das nicht schön rund. Und Sie müssen wissen, es gibt noch, er hat ja an mehreren Stellen sich dann anders ausgelassen, er hat gesagt, ja, diese Wissenschaft spricht eigentlich über das Seiende als Seiende. Das heißt, die Dinge nicht nach einer ganz bestimmten Eigenschaft, sondern lediglich als Ding, also in seiner, was du in keiner Weise von dem Ding verneinen kannst, dass es irgendwie ein Ding ist. Ziemlich vage, aber das weiß Aristoteles selbst auch. Und dann hat er noch eine dritte Bestimmung, dass er sagt, ja, warte, nein, diese Wissenschaft geht eigentlich über die meist basale Bestimmungen, die meist basale Ursache der Wirklichkeit. Und Sie sehen, in irgendeiner Weise hängen die drei zusammen, aber wenn Sie historisch betrachten, stellen Sie fest, dass so diese letzte, also wo es geht um die erste Ursache, dass das sehr stark kosmologisch gedeutet wurde. Und eigentlich muss man sagen, dass diese kosmologische Bestimmung, was wir bei Damaszenus gesehen haben als die zweite, nämlich die Philosophie, die Wissenschaft, die von den göttlichen und den menschlichen Dingen spricht, das ist eigentlich diese kosmologische Bestimmung. Und dass diese erste vom Seienden als Seiende, die hat eine viel also schlappere Tradition. Die kommt eigentlich erst im 13. Jahrhundert im lateinischen Westen hoch. Das hat aber einen ganz bestimmten Hintergrund. Also man kann wirklich nicht die aristotelische Metaphysik auf diesem Seiende als Seiende reduzieren. Und sicherlich nicht, und das ist der Punkt, den ich hier auch machen möchte, zu einem Sein der Seiende. Weil das sagt Aristoteles nirgends. Okay, ich habe hier aufgeschrieben, wo man diese Bestimmungen finden kann. Also, dass die Metaphysik sich mit den höchsten Realitäten beschäftigt, das findet man zum Beispiel im Buch Epsilon, also 6. Oder Wissenschaft vom Seiende als Seiende, Buch Gamma, also das 4. Und die Wissenschaft, nach der wir auf der Suche sind, also Buch Alpha groß, also das allererste Buch. Die Stelle ist 983a21. Also was Heidegger eigentlich tut, ist, er verbindet diese Bestimmung aus Buch Gamma und Buch Alpha, groß, und liest das auf eine sehr stark platonisch-hegelische Manier, indem er das Seiende als Seiende liest als das Sein der Seiende. Und er tut das auf der Grundlage einer Bemerkung von Aristoteles, dass die Wissenschaft, die das Seiende als Seiende studiert, auf der Suche ist nach dem Wesen der Dinge, die Usia. Und diese Usia sieht Heidegger dann als das Sein. Aber ich tue mir ein bisschen schwer, das immer wieder zu sagen, aber das sagt Heidegger nicht, Aristoteles nicht. Lassen wir erst mal sehen, was jetzt Heidegger sagt. Die Philosophie sucht das, hier haben Sie diese Bestimmung auf der Suche sein, ne? Sucht das, was das Seiende ist. Das ist so die zweite Bestimmung, die Wissenschaft vom Seiende als Seiende. Insofern es ist, die Philosophie ist unterwegs zum Sein der Seiende, kommt jetzt auf einmal. Das heißt, zum Seienden hinsichtlich des Seins. Jetzt müssen wir schauen, ob man das bei Aristoteles findet. Aristoteles erläutert dies, indem er in dem angeführten Satz auf das Ti to on, also was das Seiende, eine Erläuterung folgen lässt, tuto esti. Das ist, was ist Usia? Tis he Usia. Was ist die Usia? Also in der Übersetzung gesprochen, dies nämlich to ti to on, was ist das Seiende, bedeutet, was ist die Seiendheit der Seienden. Also Sie können hier schon sehen, Usia wird mit Seiendheit übersetzt. Ja? Das Sein, jetzt wird es auf einmal mit Sein wiedergegeben, das Sein der Seienden beruht in der Seiendheit. Diese aber, die Usia, hier taucht das Wort Usia wieder auf, bestimmt Platon als Idea, bestimmt Aristoteles als Energeia. Hier sehen Sie das, mit Heraklit kommt wieder rein, weil die Energeia ist das Wirken. Also es ist ein ziemlich Durcheinander, das können Sie selbst feststellen. Okay, was sagt Aristoteles selbst? Oh, warte, nein, ich habe noch ein lustiges Zitat. Gerade dies, dass das Seienden im Sein versammelt bleibt, dass im Scheinen von Sein das Seiende erscheint, dies setzte die Griechen und sie zuerst und sie alleine in das Erstaunen. Seiendes im Sein. Dies wurde für die Griechen das Erstaunlichste. Also ich kann Ihnen sagen, das haben die Griechen nicht gesagt. Das kommt erst ganz später und das versuche ich jetzt deutlich zu machen. Also ich finde, es tut mir leid, dass ich das sagen muss, also ich sage es nicht gerne, aber hier trifft man natürlich die Achillesferse, diese ganze Ausführungen. Was hat das für Sinn zu sagen, dass die Griechen das zuerst gesagt haben? Das haben die nicht zuerst gesagt. Das haben die nicht gesagt. Okay, was sagt Aristoteles selbst? Also Buch Gamma beginnt mit dem berühmten Satz, dass es eine Wissenschaft gibt, eine Episteme, also Episteme, Scientia im Lateinischen, nicht Gespräch, dass es eine Scientia gibt vom Seiende als Seiendes. To on, he, hei, on. Also im Lateinischen ens in quantum ens. Also es gibt eine Wissenschaft, die das studiert und das, was zu dem Seiende als Seine gehört. Also in Übersetzung, es gibt eine Wissenschaft, die das Seiende, insofern es Seiendes ist, betrachtet und das, was ihm, also das Seiende, an sich zukommt. Und hier, wenn wir uns den griechischen Text anschauen, ich habe hier, diese hatte ich zufälligerweise zu Hause, diese Jäger-Edition, Estin episteme tis he. Und zweiter, to on, hei on. Das Seiende als Seiendes. Also pass auf, diese Wissenschaft studiert nicht das Sein, sondern das Seiende. Das sieht man hier. Und Seiendes, wir haben hier mit der Sprache zu tun, also wir müssen das hier auch sprachlich natürlich betrachten. To on, wissen Sie, was das sprachlich ist? Also man muss natürlich wissen, welche Wortform das ist. Das weiß man nicht, wie man das übersetzen muss. Zumindest, was der Inhalt ist, was da besagt wird. Man muss die Verkehrsschilder kennen, sozusagen, der Sprache. Also to on ist ein Substantiv, bitte? Ein Partizip, ja, aber also ein Partizip vom Sein und dann substantiviert mit to. A to ist das. On ist also sein, seiend. Und deshalb sagen wir bei to on seiendes. Also das, was ist. Aber ein Partizip ist immer ein Ding, das eine gewisse Aktivität ausführt. Und hier wird gesagt, also ein Ding, insofern es ein Ding ist. Also wenn du das Partizipial drückst, liegt der Nachdruck auf etwas, ein Ding, das ist. Also ein Ding, das Ding ist. Nicht auf Sein oder so. Es geht um das Ding. Die Frage ist jetzt, wie kommt Heidegger eigentlich zu diesem Sein? Ich muss Ihnen nochmal sagen, und ich finde, das ist eigentlich das stärkste Argument. Es gibt im Griechischen, soweit ich weiß, kein Wort für das Sein. Es gibt zwar das Verb, einai, aber es gibt kein das Sein. Das Einzige, was sich also substantivieren lässt, ist das Partizip. Und das lässt sich leicht substantivieren, weil es immer ein Ding ist. Also der Grieche denkt eigentlich bei to on ganz allgemein wie etwas, ein Ding. Also was in irgendeiner Weise vorhanden ist. Ja? Aber wie ja schon gesagt, wir müssen versuchen herauszukriegen, wie Heidegger überhaupt über Sein zu sprechen kommt. Er zitiert da also eine Stelle aus Buch 7, wo Aristoteles sagt, dass die Frage nach dem Seienden die Philosophie verwirrt hat. Und hier sehen Sie wieder, da kommt das wieder mit dem Fragen und Suchen. Aber das Interessante ist, dass Aristoteles hier sagt, dass er diese Frage gelöst hat. Also er löst diese Verwirrung, indem er sagt, dass die Frage Tī toʻon, also was das Seiende, wenn du das fragst, er sagt, sehr viele Leute haben sich gefragt, was sind die Dinge eigentlich? Und sagt, es gibt eine ganze Menge verschiedener Antworten. Das ist ziemlich verwirrend. Und das wird den Leuten auch noch immer verwirren, solange sie nicht wissen, dass die Frage Tī toʻon heißt, was ist die Usia von einem Ding? Also, wenn du Seiendes als Seiendes studierst, studierst du eigentlich die Usia. Also Aristoteles spricht hier von einer bestimmten Ratlosigkeit, aber diese Ratlosigkeit hat nichts mit dem Suchen zu tun, die er im Buch Alpha angibt und die Heidegger aufgreift, weil er diese Ratlosigkeit löst. Und wenn er sagt, okay, Tī toʻon heißt die Usia, dann ist Theta nicht Sein, sondern Usia. Und was das heißt, das werden wir gleich sehen. Aber ich werde euch erstmal dieses Zitat aus dem 7. Buch der Metaphysik in seiner Vollständigkeit geben. Also das ist im allerersten Kapitel von Buch 7. Und die Frage, die bereits von alters her erhoben wurde, die auch heute erhoben wird, also meine Kollege tun es auch sagte, und immer wieder erhoben werden und Gegenstand der Ratlosigkeit sein wird, was nämlich das Seiende sei, diese Frage bedeutet nichts weiter als, was das Wesen sei. Und wo kommt die Ratlosigkeit her? Von dem nämlich sagen die einen, es sei eines, die anderen, es sei mehr als eines, einige sagen, es sei begrenzt, andere, es sei unbegrenzt. Deshalb müssen wir auch hauptsächlich und zuerst und sozusagen einzig betrachten, was das in diesem Sinne Seiende ist, nämlich als Usia. Also wenn du diese Frage nach dem Seienden stellst, musst du das Wesen suchen. Und jetzt sind wir natürlich von der Schwierigkeit toʻon in die Schwierigkeit, was ist das Wesen gekommen? Ja, was Heidegger ja mit Sein identifiziert. Nun, die Zeit ist ja beschränkt. Ich zitiere euch jetzt eine Stelle aus Metaphysica Lambda, was in dieser Hinsicht ein Lieblingstext von mir ist, weil der fängt an mit, unsere Aufgabe ist jetzt, uns mit dem Wesen zu beschäftigen. Und er gibt dann an, wie man über das Wesen denken muss. Und er warnt den Leser vor einer großen Ambiguität, weil wenn ich nämlich nach dem Wesen suche, da kann ich eigentlich zwei Dinge tun. Wenn ich jetzt Ihrem Wesen untersuche, zum Beispiel Ihr Wesen, Sie der Mensch sind, was tue ich dann? Da muss ich ja Ihre Wesenheit suchen, also Ihr Mensch sein. Ja? Wenn ich Ihre Wesenheit untersuchen wolle, muss ich Ihr Menschsein untersuchen. Aber Ihr Menschsein ist ja nicht sein Menschsein. Dennoch suche ich in beide Fälle nach dem Wesen. Das heißt, reell gesprochen gibt es so viel Wesen, wie es Dinge gibt. Ich kann aber diese Aktivität nach dem Wesen suchen unter einem Begriff fassen. Also was tue ich eigentlich, wenn ich das Wesen bei X, das Wesen bei Y, das Wesen bei Z suche? Dann suche ich nach dem Wesen. Aber das heißt gar nicht, dass ich nach dem einen Wesen suche. Und Aristoteles sagt, das musst du gar nicht tun. Das wäre ja stupide. Wenn du das tust, dann hieße, dass das alle Dinge genau dasselbe sind. Aber die sind nicht dasselbe. Also die Dinge haben ein verschiedenes Wesen. Ja, also diese Hypostasierung von die Frage nach dem Wesen ist nicht aristotelisch. Ich zeige Ihnen jetzt das Zitat. Aber es gibt in diesem Metaphysica Lambda öfters von Aristoteles diese also Caveat, dieses Pass auf, mach diesen Fehler nicht. Also das ist von dem Übersetzer überschrieben mit Verschiedenheit und Identität von Ursachen und Prinzipien. Also die Verschiedenheit, die ist auf der reellen Ebene und die Identität ist quasi in dem, auf der Wissenschaftsebene, in dem Sprechen über diese. Okay, die Ursache und Prinzipien sind in dem einen Sinne bei anderen Dingen andere, also bei Ihnen eine andere als bei Ihnen. Im anderen Sinne dagegen, wenn man allgemein und der Analogie nach spricht, bei allen dieselbe. Also wenn man fragt, ja, aber hallo, du sagst doch, ich suche nach dem Wesen. Gesetz, ich würde bei euch alle da untersuchen und da fragt man, was tun Sie? Dann sagt, ja, ich suche nach dem Wesen. Und jetzt fragt man, hey, was ist der Bezug zwischen die konkrete, verschiedene Wesenheiten von all diesen verschiedenen Menschen und dass du jetzt antworten kannst, ja, ich suche nach dem Wesen. Und Aristoteles sagt, ja, das ist ein Analogieschluss. Also du suchst nicht dem einen Wesen, sondern du sprichst auf eine Art, die eigentlich das zusammenfasst, was du also in diese konkrete Suchen tust. Da sehen wir auch weiter. Es könnte nämlich jemand unschlüssig sein, ob es für Wesen oder für das Bezügliche, also Relatio würde im Latein stehen, verschiedene oder identische Prinzipien und Elemente gibt. Also in diesem Werk sucht er das Wesen und fragt, welche Prinzipien hat eigentlich das Wesen? Und der gleiche Weise für jede der übrigen Aussageweisen. Also immer wenn du eine allgemeine Frage an einem Gegenstand stellst. Doch es wäre unsinnig, gäbe es für alle dieselbe. Denn es bestünde dann Bezügliches und die Wesen aus denselben Elementen. Wenn ich also sage, die Wesensfrage ist die Frage nach dem Wesen und wenn ich sie studiere, suche ich nach dem Wesen, dann wären sie alle dasselbe. Ich sage Aristoteles, ja, das ist nicht mit Wesen gemeint. Wesen heißt immer, das, was sie jetzt zu diesem konkreten Ding macht. Also, ti, to, on, was ist das Ding? Das, was sie genau sind, ihr Wesen. Ti, to, on, was ist dieses Ding? Genau das, was also sie zu sie macht. Ja? Das hat also nichts mit Sein im Seinen zu tun. Dann bleibt also noch zu klären, wo das herkommt. Und das Ironische ist, dass das gar nichts mit dem Griechentum zu tun hat, sondern beim Islam und beim Christentum. Also es ist eigentlich ein bisschen problematisch. Warte, okay, wir haben... Das habe ich gehabt... Okay, jetzt müssen Sie mal tief atmen, weil es ist, ich muss jetzt also eine geschichtliche Entwicklung ganz kurz versuchen deutlich zu machen. Aber ich glaube, dass ich das an einem bestimmten Punkt sehr klar machen kann. Wenn nicht, dann heben Sie die Hand. Also, diese Frage nach dem Sein, wo Sein von Seiendes getrennt ist, also wo quasi das Sein erst das Seiende zum Seiende macht. Ja? Diese Debatte entsteht erst unter der Einfluss von zwei Religionen, Islam und Christentum. Und das sind zwei Religionen, die ausgehen von einem Gott, der aus dem Nichts schafft. Und genau in diese Konstellation hat das Sprechen über das Sein seinen Ursprung. Das ist nicht jetzt Philosophie, das ist einfach Geschichte der Philosophie. Weil man geht davon aus, hey, Gott schafft die Welt aus dem Nichts, er selbst ist durch nichts hervorgebracht, aber alles andere ist durch ihn aus dem Nichts geschaffen. Und dann fragt man sich, hey, wie passiert jetzt dieses aus dem Nichts schaffen? Und lesen Sie zum Beispiel Augustin in seiner Quaestio Dei Deis, wird sagen, hey, die Welt ist geordnet. Also offensichtlich hat Gott einen Plan gehabt und er hat dieses Plan in die Wirklichkeit gehoben. Er hat quasi das, was er erstmal mental gesehen hat, hat er jetzt im Sein gehoben. Und so unterscheidet man zwischen Sein und Wesen. Das heißt, Gott hat schon die Struktur der Dinge in seinem Kopf gehabt, aber die Dinge bestanden noch nicht, wie wenn ich heute Abend nach Hause gehen, um zu essen, und ich denke mir jetzt eine Mahlzeit aus, dann habe ich noch immer keine Mahlzeit. Also diese Mahlzeit muss erstmal ins Sein gehoben werden. Ich muss die erstmal kreieren. Das heißt, ich gebe dann quasi diese Vorstellung Sein. Und so unterscheiden sie zwischen quasi diese Vorstellung als das Wesen des Dinges, weil die Mahlzeit, ich kann die ja beschreiben und ich kann ihnen alle Details geben, auch wenn die nicht existiert. Ja, ich kann ihnen auch über einen Mensch alles sagen, was sie wissen wollen, auch wenn er nicht existiert. Ja, also das Sein ist letztendlich etwas, was noch zu dem Wesen hinzukommt durch den Schöpferakt Gottes. Der sagt, okay, jetzt will ich, dass das Ding ist. Und wenn Sie jetzt, also ich hatte gesagt, als Heidegger über das Sein spricht, registriere das mal. Weil wie wird dann, wie sagen die islamische und christliche Autoren, wie deuten die diesen Bezug von Wesen und Sein? Als ob das, weil Sein ist ja, was Gott durch sein Wort an dem Ding gibt, wodurch das Ding ist. Und Gott sprach, es war gut. Dann war das Ding erst fertig. Das heißt, in dem Ding leuchtet immer das göttliche Wort, das göttliche Sprechen durch. Erst durch diesen göttlichen Logos ist das Ding, was es ist. Du siehst das nicht direkt, die Wissenschaften sehen das nicht, aber der Philosoph, der blickt quasi durch das Ding auf den Ursprung des Seins. Also entschuldige, das sagen die Griechen nicht, das sagen die Islam- und christliche Autoren. Aber die Sache ist ziemlich kompliziert. Ich habe das jetzt so ganz kurz zusammengefasst, weil, und jetzt sage ich Ihnen, weshalb der Ursprung davon eigentlich nicht bei der lateinischen, sondern in der arabischen Tradition liegt. Die Philosophen haben immer gesagt, in der aristotelischen Tradition, übrigens, sie kannte das Problem noch gar nicht, weil sie sagte immer, ja, ein Ding ist natürlich ein Ding, das ist, ein Ding, das nicht ist. Wenn du über gedachtes Sein sprichst, hat es ja auch Sein, nämlich gedachtes Sein. Aber die Theologen, die wollten natürlich, ja, aber dann ist es vielleicht nicht wirklich aus dem Nichts. Also die wollten eine reine Essenz, die in keiner Weise ein Sein hat. Ziemlich schwierig für die Philosophen, weil die würden sagen, das geht aber nicht. Und dieses erste Konflikt tritt also in dem arabischen Bereich auf. Und weshalb in dem arabischen, nicht erst in dem lateinischen, weil wenn Sie Genesis lesen, da ist das etwas anders formuliert. Also der Schöpfungsakt ist, also Gott spricht und dann kommt das Ding. Aber in dem Koran ist es etwas anders formuliert. Da steht nämlich Folgendes. Ich habe hier so eine Übersetzung genommen. Also, er sprach, so schafft Allah, was er will. Wenn er ein Ding beschlossen hat, spricht er nur zu ihm, sei und es ist. Und hier wird klar getrennt zwischen das Ding und das es ist. Also in der Bibel gibt es nicht das Ding und Gott spricht zu dem Ding und dem Ding ist. Das steht nur in der Koran. Und deshalb ist diese ganze Debatte über, ja, du musst eigentlich, wenn du diesen Satz, also wenn du philosophieren oder Theologie treiben willst, in Übereinstimmung mit der Koran, also mit das also vom Prophet gesprochene Worte, das du nicht vernachlässigen solltest, dann musst du also davon ausgehen, es gibt eine reine Wesenheit und dem kommt Sein zu. Dem wird ein Wort zugesprochen, wodurch es ist. Ja?
Welches Buch ist das?
3,42, glaube ich. Nein? 3,42 oder 3,47 oder 42, ist abhängig, welche Zählung Sie haben. Jetzt, es ist sehr interessant, wenn Sie einen Philosoph wie Avicenna sehen, der also sich zwar bemüht, es den Theologen zurechtzumachen, aber dennoch Philosoph bleibt, der würde sagen, nein, also ein Ding ohne Sein, wie es hier gesagt wird, das geht eigentlich nicht. Deshalb müssen wir das metaphorisch verstehen. Aber die Theologen sagen immer, nein, 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 das kannst du nicht metaphorisch verstehen. So arbeiten wir nicht. Der Avicenna hat dann hervorgehoben, ja, also sprechen von einem Ding ohne Sein geht nur durch eine Operatio Intellectus, also nur durch einen Denkakt. Und für die Geschichte der Philosophie ist es unheimlich wichtig, dass dieses ein bisschen Rumspielen von Avicenna durch Averroes,
Also Avicenna ist 1000 und Averroes, dann sind wir schon im 12. Jahrhundert. Dass der also Avicenna so gelesen hat, dass er gesagt hätte, esse accidit essentiae, also das Sein kommt dem Wesen zu. Und der Averroes ist für uns sehr wichtig, weil er in der lateinischen Tradition der Aristoteles-Ausleger war. Und jetzt sehen Sie, die Schriften von Averroes werden dann zusammen mit den Schriften von Aristoteles rezipiert. Und da greifen einige Theologen, einige, nicht alle, einige greifen das auf und sagen, ja, in der Tat, wir müssen eigentlich genau auch auf diese Art und Weise den geschöpfliche Charakter der Schöpfung zum Ausdruck bringen. Also trennen zwischen Wesen und Sein. Ja? Interessant ist noch, dass der Averroes sagte, und die lateinischen Autoren wussten das sehr gut, weil die hatten diese Stelle ja auf dem Schreibtisch liegen, sagt Averroes zu Avicenna quasi, das kannst du als Philosoph gar nicht tun, du hast dich hier von den Theologen in die Suppe spucken lassen. Also du hast jetzt, du machst etwas, was du als Philosoph gar nicht tun kannst. Du kannst nicht das Sein vom Wesen trennen. Es gibt kein Sein, es gibt nur Seienden. Ja? Und die Sache wird aber noch interessanter, weil es gibt in der Tat einige Autoren, einige sage ich, die das in der Tat aufgegriffen haben und gesagt haben, esse, also das Sein, was man im Griechischen nicht tun kann, das kann man im Lateinischen tun. Also, da sagen die immer, to esse, das Sein. Das Latein hat ja keine Artikel, dann nehmen die das griechische Artikel. To esse, accidit essentiae. Heiß ist, dass Thomas von Aquin, dem man der Realunterschied zwischen essentia und esse zuschreibt, dass der an diesem Punkt ein bisschen vage war. Und einige seiner Zeitgenossen sagten, nein, nein, Thomas sagt auch, esse accidit essentiae. Und andere sagten, nein, das sagt Thomas nicht. Diese Debatte, ich muss es jetzt mit Blick auf die Uhr ziemlich zusammen machen. Ich versuche, damit Sie den roten Faden wissen, ich versuche zu erklären, wieso Heidegger da so ein großes Ding rausmacht. Diese Sache ist immer also ein bisschen undeutlich geblieben. Als im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts die Werke von Thomas von Aquin in den Priesterseminarien gelesen wurden, ja, musste natürlich eine Entscheidung getroffen werden. Was ist jetzt die thomistische Position? Und da hat die Congregatio Studiorum, also eigentlich der Heilige Stuhl bei Munde der Congregatio Studiorum, hat bestimmt, dass der Realunterschied eine authentische thomistische Position ist. Und ich gebe Ihnen hier mal den Satz. Also hier sehen Sie, wie Philosophiegeschichte gemacht wird, hunderte Jahre nach dem eigentlichen Ereignis. Hier sagt also die Congregatio Studiorum, hier oben, Theses approbatae, also diese Sätze sind angenommen als Sätze der Philosophiae Thomisticae. Also wenn Sie thomistisch philosophieren wollen und Sie halten sich an diese Sätze, dann sind Sie auf die gute Spur. Und der dritte Satz, das waren so 22 oder 24 Thesen, die dann in 1414 untersucht wurden. 1416 hat dann diese Congregatio gesagt, das ist also die thomistische Lehre. Und wenn Sie hier sehen, also Gott ist völlig eins, caetera cuncta, alle anderen, quae ipsum esse participant, die also an dem Sein teilhaben, naturam habend, also usia würde im Griechischen stehen, haben eine Natur qua esse coarctatur, wodurch das Sein eingeschränkt wird. Also das göttliche, große Sein ist durch ihre Wesenheit ein bisschen eingeschränkt. Also der Philosoph, der könnte also durch das beschränkte Sein also aufsteigen zum großen Sein und dementsprechend. Okay, ac tanquam distinctis realiter principiis essentia et esse constant. Also essentia und esse, die stehen zusammen als zwei Prinzipien, die realiter distinct sind. Das heißt, dem esse kommt der Essenz zu. Nun, wenn ich kann nicht oft genug hervorheben, dass das nicht die communis opinio der Scholastiker war. Das ist auch nicht die communis opinio der mittelalterlichen Autoren. Das ist auch nicht die communis opinio der Scholastiker, also der Aristoteliker. Im Gegenteil, die würde sagen, nein, es macht keinen Sinn, von sein abstrakt zu sprechen. Und du kannst nicht sagen, dass ein Ding irgendwo ein Ding ist und dass dieses dann sein kriegt. Das ist Unfug. Aber Sie wissen, dass Thomas von Aquin ja in den Seminarien gelesen wurde, dass Thomas von Aquin als exemplarischer Autor für das Mittelalter, exemplarischer Autor für die Scholastik, exemplarischer Autor für den Aristotelismus gesehen wurde. Ja, und mit dieser Brille fing die Forschung dann an. Wenn du sozusagen eine Stelle haben wolltest, dann musst du dich an diese 24 Thesen halten. Das heißt, bitte behaupten, dass Thomas gesagt hat, den Realunterschied. Und ja, dann musst du die mittelalterliche Philosophie also auf eine ganz bestimmte Art und Weise lesen. Musst du die klassische Philosophie, die klassische Ontologie, musst du auf eine ganz bestimmte Art und Weise lesen. Und es ist mein Verdacht, dass Heidegger sich durch diese also Idee vom Sein ist vom Wesen unterschieden. Und wenn du das Wesen hast, kannst du also dem Sein, das also letztendlich von dem Ding unterschieden ist, aber dem, also der Gang vom Sein zum Sein, das hat er sich hier geholt. Okay. Wir haben nur noch 5 Minuten. Ich will diese Vorlesung jetzt zu Ende machen. Also das Stück, das wir nächste Woche. Ich hoffe, dass jetzt deutlich geworden ist, dass die Aussage von Heidegger, dass die Philosophie, also bei den Griechen, anfängt auf eine ganz bestimmte Art und Weise, dass die nicht haltbar ist. Und die ist genau nicht haltbar in dem Punkt, den er selbst machen will, dass das die Griechen gesagt haben. Ich habe euch deutlich gemacht, dass sie das nicht gesagt haben und ich habe ihnen versucht, deutlich zu machen, wo das herkommt. Mehr kann ich für sie nicht tun. Sie müssen selbst die Entscheidung treffen, was sie also befolgen wollen. Das ist ja, Teil der Philosophie, ja. Aber ich will Ihnen noch ein kleines Bonbon mitgeben. Und das steht hier auf 4. Also Hintergrund des heideggerschen Ansatzes. Also was Sie wohl gemerkt haben bei der Lektüre ist, und Heidegger hat es ja ganz ausdrücklich gesagt, bitte keine Historikerfinger an mein Zeug, bitte keine Philologen an meine Deutungen, weil das ist nicht das wirkliche Gespräch. Die sprechen nur über die Autoren, die sind nicht mit den Autoren ins Gespräch. Und ich will Ihnen noch deutlich machen, was eigentlich dahinter steckt, weil ein Anhänger von Heidegger könnte meine Analyse direkt vom Tisch schmeißen und sagen, du bist kein Philosoph, du sprichst nur über diesen Philosophen. Nun, diese, was eigentlich so an philosophischen Debatten dahinter steckt, das werden wir später noch sehen, aber diese, lassen wir mal sagen, Überheblichkeit und diese Kritik an der Geschichte, also der Faktengeschichte oder Kritik an der Logik, das heißt, wo es geht um Argumenten, die direkt entscheiden können, ob etwas wahr oder unwahr ist, also sehr unhermeneutisch, das geht, also ich finde das sehr schön exemplifiziert bei Nietzsche, wenn er den Fall Sokrates beschreibt. Also Nietzsche stellt einen gewissen Verfall bei den Griechen fest und er diagnostiziert das bei einer bestimmten Art von Lesen, einer bestimmten Art von Fragen, wie Sokrates gemacht hat. Sokrates hat nämlich, ich will mich in keiner Weise mit Sokrates vergleichen, aber auf dieselbe Art und Weise gefragt wie ich, das heißt, so, dass du eine Antwort geben musst, ja oder nein. Das ist natürlich ziemlich peinlich manchmal und das stellt, was dahinter steckt, stellt Nietzsche hier klar heraus. Ich habe das Stück genommen aus Götzendämmerung. Ich möchte fragen, dass Sie sich das noch kurz anhören, auch wenn es 2 Minuten länger dauert, als die Vorlesung eigentlich geht. Okay, es ist das Stück Das Problem des Sokrates. Sokrates gehörte seiner Herkunft nach zum niedrigsten Volk. Also er möchte deutlich machen, was da geschah, ist eigentlich, hat also mit das Feine nichts mehr zu tun. Sokrates war Pöbel. Man weiß, man sieht es selbst noch, wie hässlich er war. Also jetzt kommt zu einer Bestimmung von Sokrates und nachher sehen wir, was er eigentlich tat. Aber Hässlichkeit an sich ein Einwand ist unter Griechen beinahe eine Widerlegung. War Sokrates überhaupt ein Grieche? Die Hässlichkeit ist häufig genug der Ausdruck einer gekreuzten, durch Kreuzung gehemmten Entwicklung. Im anderen Falle erscheint sie als niedergehende Entwicklung. Also das, was Sokrates tut, ist eigentlich, dann fängt es schon schlimm zu werden an. Die Anthropologen unter den Kriminalisten sagen uns, dass der typische Verbrecher hässlich ist. Monstrum in fronte, monstrum in animo. Aber der Verbrecher ist ein Dekadent, also jemand, der, wo es schon schlapper wird. War Sokrates ein typischer Verbrecher? Zumindest widerspräche dem jenes berühmte Physiognomenurteil nicht, das den Freunden der Sokrates so anstößig klang. Ein Ausländer, der sich auf Gesichterverstand sagte, als er durch Athen kam, dem Sokrates ins Gesicht, er sei ein Monstrum. Er berge alle schlimme Laster und Begierde in sich. Und Sokrates antwortete bloß, Sie kennen mich, mein Herr. Und was steckt dahinter? Also die Dialektik. Der Sokrates hat auf eine ganz bestimmte Art und Weise gefragt. Man wählt die Dialektik nur, wenn man kein anderes Mittel hat. Man weiß, dass man Misstrauen mit ihr erregt, dass sie wenig überredet. Nichts ist leichter wegzuwischen als ein Dialektiker-Effekt. Die Erfahrung jeder Versammlung, wo geredet wird, beweist das. Also das ist nicht herrisch. Sie kann nur Notwehr sein, in den Händen solcher, die keine anderen Waffen mehr haben. Man muss sein Recht zu erzwingen haben. Eher macht man keinen Gebrauch von ihr. Die Juden waren deshalb Dialektiker. Reineke Fuchs war es. Und wie? Sokrates? War er es auch? Und jetzt der letzte Satz. Mit Sokrates schlägt der griechische Geschmack zugunsten der Dialektik um. Also es wird jetzt nicht mehr gedacht, sondern argumentiert. Was geschieht da eigentlich? Vor allem wird damit ein vornehmer Geschmack besiegt. Der Pöbel kommt mit der Dialektik obenauf. Und wie mit der Dialektik könnte man auch sagen, das Historiker-Argumente. Es ist einfach ein dummes Argument. Vor Sokrates lehnte man in der guten Gesellschaft die dialektischen Manieren ab. Sie galten als schlechte Manieren. Sie stellten bloß. Man warnte der Jugend vor ihnen. Auch misstraute man alle solche Präsentieren seiner Gründe. Honnette Dinge tragen, wie honnette Menschen, ihre Gründe nicht so in der Hand. Es ist unanständig, alle fünf Finger zeigen. Was sich erst beweisen lassen muss, ist wenig wert. Das müssen Sie unterstreichen. Überall, wo noch die Autorität zur guten Sitte gehört, wo man nicht begründet, sondern befiehlt, ist der Dialektiker eine Art Hans Wurst. Man lacht über ihn, man nimmt ihn nicht ernst. Sokrates war der Hans Wurst, der sich ernst nehmen machte. Was geschah da eigentlich? Also hier sehen Sie zwei Typen mit der Philosophie umzugehen. Der eigentlich keine Diskussion will, weil das ist nur für die Hans Wurste. Und das historisch-philologische Argument. Wir sehen uns nächste Woche.